Gedanken über die Herrlichkeit Gottes. Ich lese uns dazu den Bibeltext aus 2. Korinther 3, die Verse 17 und 18 nach der neuen Genfer Übersetzung. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Vorletzten Sonntag haben wir über die Dreieinigkeit Gottes nachgedacht. Gott, dem wir dienen und gehören, der uns von unserer Schuld erlöst hat, stellt sich in der Bibel vor. Wir sollen wissen, wer er ist und wie er zu uns Menschen steht. Ihn sollen wir immer besser kennenlernen, damit wir ihm vertrauen. Pastor Sebastian Scalonga aus Wolfsburg sprach dann vergangenen Sonntag davon, dass wir uns vor diesem großen Gott nicht zu schämen brauchen. Er liebt uns wirklich und will unser Vertrauen gewinnen. Wir nähern uns ihm in tiefer Ehrfurcht und Demut, aber nicht angsterfüllt. In der Predigt heute möchte ich uns nun Gott weiter vorstellen und uns einige Gedanken über seine Herrlichkeit weitergeben. Die Herrlichkeit Gottes durchzieht wie ein roter Faden die ganze Bibel. Sie ist in allem, was zu Gott gehört, zu erkennen. Sie zeigt sich auch in seiner Schöpfung, sowie in all seinem Handeln und Tun. Herrlichkeit gehört zu Gottes Erscheinung. Sie zeigt seine Einzigartigkeit und gibt ihn als den einzigen und wahren Gott zu erkennen. Unser Gott ist einmalig und von allem anderen, was geschaffen ist, unterschieden. Das heißt, er ist nicht Teil der Schöpfung, er ist der Schöpfer. Er ist der König der Herrlichkeit, wie das David im Psalm 24 sagt. Denn nur er ist vollkommen und in jeder Weise verehrungswürdig. Genauso wie wir menschlich sind, ist Gott herrlich. Als Johannes in seinem Evangelium diese Herrlichkeit beschreibt, hebt er besonders zwei Qualitäten in diesem Zusammenhang hervor. Er sagt: Wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit war an Jesus schon während seines ganzen Erdenlebens wahrnehmbar. Denk zum Beispiel nur an die Hochzeit zu Kana. Nachdem Jesus Wasser in Wein verwandelt hatte, lesen wir: Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Für einen Juden bedeutete Herrlichkeit weit mehr als für uns heute. Für ihn war die Herrlichkeit des Herrn die sichtbare Erscheinung der göttlichen Majestät. Wie ein strahlender Lichtglanz umgab Gott seine Herrlichkeit. Im Alten Testament verkündete dieses strahlende Licht Gottes Anwesenheit, so zum Beispiel bei Mose. Wir lesen: Die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Später bat Mose, Gott einmal seine Herrlichkeit sehen zu dürfen. Doch der Anblick dieses Lichtglanzes Gottes können sterbliche Menschen nicht ertragen. Darum schützte Gott Mose in einer Felsspalte, als er mit seiner Herrlichkeit an ihm vorbeizog. Die Bibel berichtet aber auch Folgendes. Der besonders nahe Umgang mit Gott bewirkte bei Mose, dass sein Angesicht wahrnehmbar glänzte. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Angesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst bemerkte davon aber nichts. Ohne dass Mose es wusste, strahlte etwas von Gottes Herrlichkeit in seinem Gesicht. Der Prophet Hesekiel spricht ebenfalls von der Herrlichkeit Gottes und beschreibt damit seine sichtbare Gegenwart. Er sagt: Dann erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub weg, ein Cherub ist ein besonderer Engel, und bewegte sich zur Tür des Tempels. Der ganze Tempel war von der Wolke erfüllt und der Tempelhof glänzte hell von der Herrlichkeit des Herrn, Hesekiel 10. Dieses Haus Gottes war damals der Tempel in Jerusalem. Etwa 600 Jahre später erlebten Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung, wie Jesus plötzlich in einem Lichtglanz vor ihnen erstrahlte. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht, schreibt Matthäus in Kapitel 17. Ergriffen von diesem Ereignis schlägt Petrus vor, Hütten zu bauen, um die Herrlichkeit Gottes, so wie zu alttestamentlicher Zeit, zu beherbergen. Doch während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Gott war gegenwärtig. Am Pfingsttag dann kommt Gottes Herrlichkeit mit Feuer und Brausen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes und erfüllt den neuen Tempel, nämlich den Leib Christi, das ist die Gemeinde. Paulus ruft das auch nachdrücklich den Korinthern und damit auch uns in Erinnerung. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Entsprechend soll auch unser Verhalten im Alltag sein. Dadurch zeigt sich etwas von Gottes Herrlichkeit auch an uns, sogar in stressigen oder angstmachenden Tagen. Diese Tatsache bewegt Paulus sehr. Darum sagt er, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Als Wohnstätte Gottes spiegelt die Gemeinde und damit jeder Christ auf seine, auf ihre Weise diese Herrlichkeit Gottes wider. Zum Lob seiner Herrlichkeit sind wir gerettet, sagt Paulus. Wir verherrlichen Gott, indem wir unser Leben nach ihm bzw. nach seiner Herrlichkeit ausrichten. Es ist darum ganz und gar nicht egal, wie wir leben und was wir tun. Mache dir das auch immer wieder bewusst. Unsere tägliche Aufgabe besteht darin, diese Herrlichkeit Gottes in uns als Nachfolger Jesu sichtbar zu machen. Jesus ermutigt uns dazu und sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Matthäus Kapitel 5. Selbst in der Verfolgung, die viele Christen auch heute noch erleiden, gilt, was der Apostel Petrus den Christen damals schrieb. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. 1. Petrus 4,14. Wir sehen, dass Herrlichkeit ein Ausdruck ist, der auch das Leben eines Christen mitprägt. Vielleicht erlebst du das aber gerade nicht so. Dennoch wohnt der Geist der Herrlichkeit Gottes in dir, wenn du Christ bist. Und damit hat dein Leben etwas von dieser Herrlichkeit Gottes. Und das wird sich auch in deinem Leben zeigen. Weil sich nun unsere Gedanken oft auch auf die Zukunft richten, stellt die Bibel fest, die Herrlichkeit Gottes erfüllt den Himmel und wird auch das neue Jerusalem bei der Wiederkunft Jesu erleuchten. Johannes schreibt in der Offenbarung 21, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Wie könnten wir diese Größe der Herrlichkeit Gottes ausdrücken? Wie ermessen? Gottes Herrlichkeit sprengt doch alle Vorstellungen, denn Gott ist weit größer als alles, was wir uns denken können. Eine kleine Vorstellung von seiner Größe bekommen wir, wenn wir uns die Weite des Universums vor Augen halten. Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist, schreibt David im Psalm 19. So unermesslich und unvorstellbar das Universum auch sein mag, sein Schöpfer ist unendlich viel größer und schöner. Doch die eigentliche Herrlichkeit Gottes zeigt sich nicht in der Unermesslichkeit, sondern im Opfer Jesu am Kreuz. Während seines Erdenlebens verzichtete Jesus auf alles überwältigend Große. Er wird verletzlich und sterblich wie wir Menschen und stirbt schließlich elend am Kreuz. Und doch ist er es, dem der Vater alles in seine Hände gegeben hatte, dem alles Gericht übergeben ist, dem alles dienen muss, in dem Gottes Herrlichkeit leibhaftig geworden ist. Und so geschieht es auch, dass Jesus in seiner größten Erniedrigung gerade seinen größten Triumph erzielt. Denn durch sein Leiden und Sterben am Kreuz ist unsere Erlösung vollbracht. Unsere Sünde wird uns nicht zugrunde richten, wird uns nicht die Ewigkeit bei Gott rauben. Dieses unbegreifliche Opfer Jesu zeugt von Gottes Herrlichkeit. Und Paulus beschreibt das mit den Worten: Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Macht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Kolosser 2,15. Zum Schluss möchte ich noch anmerken, mit dem Abendmahl werden wir genau daran erinnert. Und darum begleitet auch die Abendmahlsfeier etwas von dieser Herrlichkeit Jesu. Der Gekreuzigte ist derselbe, der auf dem Berg der Verklärung verwandelt wurde. Als die leuchtend helle Wolke ihren Schatten auf sie alle warf, sprach eine Stimme aus der Wolke: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören. Matthäus 17, Vers 5. So haben wir unseren Erlöser und Herrn in all seiner Herrlichkeit vor Augen, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Habe vor Augen, dass der Geist Gottes dich erfüllt und dass du darum ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Jesu Herrlichkeit ruht auf dir. Er ist dir nahe. Er ist der, der dein Leben vom Verderben erlöst. Ihm sei alle Ehre dafür. Danke ihm für seine überwältigende Liebe, mit der er dir täglich begegnet. Amen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus, der wird euch, die er eine kurze Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.